Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Und wer sich nicht nur im Kirchenjahr etwas auskennt, sondern auch im Ablauf des Gottesdienstes, der wird gemerkt haben, fehlt da nicht etwas? Die Epistellesung. Aber die Epistellesung ist zugleich Predigtext. Da dachte ich, doppelt müssen wir es jetzt nie machen. Also kommt jetzt die Lesung und zugleich der Predigtext aus dem ersten Korintherbrief, dem ersten Kapitel. Der Apostel Paulus schreibt: Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die ihr in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, dann können wir schon sagen, es gibt eine ganze Menge Errungenschaften, Dinge, die Menschen entdeckt haben und geleistet und uns nach vorne gebracht haben, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Fortschritte in der Medizin, in der Technik und. Eine ganze Reihe unter uns kennen noch die Zeit, wo es keinen Computer gab. Also, als ich dabei war, die letzten Hausarbeiten zu schreiben und meine schriftliche Arbeit so vor dem ersten schriftlichen Examen zu schreiben, da hatte ich die Überlegung, schaffe ich mir jetzt noch einen Computer an? Oder braucht das zu viel Zeit, um das zu erlernen, die ich eigentlich bräuchte, um die Arbeit zu schreiben? Ich habe sie dann mit der Hand geschrieben und mit der Schreibmaschine, und meine Frau hat es dann mühsam korrigiert, wie das damals so war. Ich meine nicht, dass meine Frau das mühsam korrigiert hat, aber wie das mit der Schreibmaschine war, mit Korrigieren. Und manche von uns kennen ja noch die Zeiten, wo es kein Handy, kein Mobiltelefon gab. Ich weiß gar nicht, in der Zeit, in der wir heute sind, wie das gegangen ist. Heute ist die Rede von der Digitalisierung. Nichts geht mehr ohne Computer, nichts geht mehr ohne diese Technik. Wer weiß, irgendwann sind wir so weit, dass der Kühlschrank Herr über uns ist und vorschreibt und sagt, was er will und womit er bestückt wird, und wir kriegen das nur noch geliefert. Ja, hoffentlich wird es soweit nicht kommen, aber es soll ja alles vernetzt werden. Und dass man aus der Ferne mit der Technik auch sein eigenes Haus, seine eigene Wohnung beherrscht. Also, wir haben vieles an Errungenschaften da. Und das liegt nun einige Jahre zurück. Hatte ich auch Religionsunterricht in Hoyerswerda an verschiedenen Gymnasien, darunter auch am Konrad-Zuse-Gymnasium. Das gibt's nicht mehr. War in so manchen Gymnasien in Hoyerswerda, die dann abgewickelt worden sind. Ich weiß nicht, ob es an mir gelegen ist. Wahrscheinlich nicht. Konrad Zuse. Er hat den Z3 erfunden. Weiß nicht, ob sich da jemand dran erinnert. Also das war 41 oder so, also schon ziemlich lange zurück. Da gab es mich auch noch nicht. Aber er hat sozusagen einen der ersten Computer entwickelt. Das war noch ein Riesending. Konrad Zuse. Nach ihm wurde ein Gymnasium in Hoyerswerda benannt. Und in jedem Jahr werden Nobelpreise vergeben an Menschen, die etwas Besonderes geleistet haben oder etwas Besonderes entdeckt, erforscht, gefunden haben. Und die werden für ihre herausragenden Entdeckungen oder Leistungen geehrt. Und das durchaus zu Recht. Bei manchen würde ich es jetzt aber doch auch in Frage stellen, ob deren Errungenschaften und das, was sie entdeckt und geforscht haben, ethisch vertretbar ist und zu würdigen ist. Nur mal so als Nebensatz. Aber darauf kommt es mir jetzt gar nicht an, sondern dass wir Menschen ehren und ihre Leistungen hervorrufen und hervorstellen, aber wir nie an den denken, der alle begabt, dass es überhaupt möglich ist. Aber das tut Paulus, deshalb meine Vorrede. Das tut Paulus in diesem Brief an die Korinther, da schreibt er, dass er Gott dankt für die Gemeinde, wenn er für sie betet. Also Paulus schaut nicht in die Gemeinde hinein und sagt, die haben tolle Ältesten, die haben tolle Mitarbeiter, die haben das, das mögen die gehabt haben. Aber er schaut zuallererst auf Gott und gibt Gott den Dank, weil ohne Gott und ohne die Gnade Gottes kein Mensch in der Lage wäre, nur etwas Sinnvolles zu denken und zu entdecken und zu erforschen und auf die Wege zu bringen. Wir meinen, wir würden das aus uns heraus gut können, weil die Evolution das so gemacht hat. Ich würde sagen, es ist Gott. Es ist Gott, der uns so erschaffen hat, dass wir durch ihn und durch das, wie er uns begabt hat, kreativ sind, forschen können, entdecken können, aber niemals ohne ihn. Darum ist es mehr als schade, wenn nicht bei aller Würdigung dem gedankt wird, der es zuallererst wert ist, nämlich Gott. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen, heißt es in einem Lied, das wir in unserem Gesangbuch finden. Aber wie oft wird unter uns und in der Welt vergessen, Gott zu danken? Wir rühmen uns menschlicher Leistungen, menschlicher Errungenschaften, menschlicher Erfindungen, aber wie wenig danken wir Gott für seine Gnade. Und das können wir jeden Tag tun, die Augen aufschlagen und Gott danken dafür, dass er uns in diesen Tag hineinstellt, dass er uns wach gemacht hat, dass er uns behütet hat in der Nacht. Und dass er mit uns in den Tag hineingeht und dass er mit uns ist und bei uns bleibt. Dafür können wir Danke sagen. Und Danke sagen dafür, dass er der Urheber von allem ist. Danken wir Gott, dass wir uns dessen bewusst sind und auch bewusst bleiben, dass wir ohne ihn nichts tun können. So sagt es ja Jesus, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in Klammern hätte er vielleicht auch gesagt, weil er selbst, als er Mensch war, nichts ohne den Vater tun konnte, was er ja auch gesagt hat. Was unser Verstand denkt, was unser Auge lenkt, was das Ohr hört, was die Logik erkennt, das geht nicht, ohne dass Gott dafür die Voraussetzungen gibt und schenkt. Paulus also dankt für die Gnade Gottes, wenn er auf die Gemeinde in Korinth schaut. Wenn wir diesen Brief weiterlesen, den ersten Korintherbrief, dann können wir uns auch verwundert die Augen reiben. Denn nach dem Dank folgt auch die Zurechtweisung. Ja, die Gnade Gottes gilt der Gemeinde. Das Ja Gottes steht über der Gemeinde, zu der Gemeinde und zu den Gemeindegliedern. Aber deshalb werden sie nicht automatisch in den Himmel gehoben und es ist alles in Ordnung. Paulus spricht durchaus die Verfehlungen, die Irrungen und die Sünden an und sagt, so kann es nicht gehen. Bringt dieses oder jenes in Ordnung. Da ist von Inzucht die Rede und von allen möglichen Sünden die Rede, von menschlicher Selbstverherrlichung und. Ja, das gibt es in der Gemeinde in Korinth. Und es gibt keine Gemeinde auf der Erde, die perfekt ist. Wir sind Menschen, die er zusammenruft in der Gemeinde, in seinen Leib, und niemand davon ist perfekt. Jeder von uns ist Sünder. Jeder von uns tut Unrecht. Jeder von uns verletzt andere und sich selbst und vieles mehr. Gott weiß das. Wenn er eine perfekte Gemeinde voraussetzen würde, würde es keine Gemeinde geben, gäbe es keinen Leib Jesu Christi. Aber er hat Ja gesagt. Ja gesagt und diese Entscheidung getroffen, dass er mit Menschen sein Reich baut. Mit Menschen, die nicht perfekt sind, die nicht vollkommen sind. Aber Menschen, mit denen er auf dem Weg ist, um sie aus ihrer jeweiligen Finsternis ans Licht zu bringen, um die Dinge anzusprechen, die nicht in Ordnung sind, nicht um uns bloßzustellen, nicht um uns klein zu machen, nicht um uns zu verurteilen, nicht um das zu tun, was unter Menschen scheinbar immer mehr geschieht, nämlich, dass wir den anderen schlecht machen, dass Mobbing geschieht. Das tut Gott nicht. Wenn Gott etwas aufdeckt, dann dazu, dass es uns zum Segen wird, dass es uns verändert, dass wir etwas lassen können, was uns beschwert, was uns hindert, in die Gegenwart Gottes zu kommen, was uns hindert, miteinander in Gutem umzugehen. Also wenn Gott etwas aufdeckt, dann ist es schmerzlich, aber immer etwas Gutes. Und weil Gott auch das Große im Blick hat, das Ziel im Blick hat, nämlich die Wiederkunft Jesu, die Ewigkeit im Blick hat, den Tag des Herrn, wie Paulus hier auch schreibt. Der Tag des Herrn würde im Alten Testament heißen, der Tag des Zornes, der Tag des Gerichtes. Da werden wir vor Gott stehen. Und damit wir an diesem Tag so vor Gott stehen, damit und wir nicht eine riesige Liste haben von Verfehlungen und von Dingen, die nicht in Ordnung gebracht worden sind, geht er jetzt schon damit mit uns um. Er arbeitet mit uns nach seinem Zeitplan diese Liste ab, wenn wir bereit sind, mit daran zu wirken und zu arbeiten und uns zu öffnen dafür. Dass wenn wir an diesen Tag kommen, wir schon durch vieles gegangen sind, geläutert sind, unter die Vergebung Christi gekommen sind, Buße getan haben, wo es notwendig ist, durch den Prozess der Heiligung, des Heilwerdens gehen. Und ich hätte gerne, so als Nebenbemerkung, ich hätte gerne mal bei der Diskussion zugehört, die Zinzendorf hatte mit einem anderen Erweckungsprediger über die Heiligung, wo sie sich nicht so richtig klar waren, ob man schon geheiligt ist oder geheiligt wird. Ich würde sagen, beides. Paulus sieht das, dass das da ist, aber er dankt Gott für die Gnade, die er in Jesus Christus der Gemeinde zuteil werden lässt, wo er die Menschen zusammen sammelt und führt und eint unter Jesus Christus und in Jesus Christus. Und das wird uns nicht einfach übergestülpt, sondern wir sind in diesem Lernprozess, uns miteinander auf diesem Weg zu befinden, in all den Befindlichkeiten, die wir haben, in all den Eigenwilligkeiten, die jeder so mitbringt und in all den Reibungsflächen, die entstehen. Und wir können fragen, Herr, warum lässt du das zu, dass wir so unterschiedlich sind? So unterschiedliche Ansichten, so unterschiedliche Empfindungen und Gefühle und. Warum lässt du das zu? Das führt doch immer wieder mal zu Unstimmigkeiten, zu Reibungen, zu Missverständnissen, zu Verletzungen und. Warum lässt Gott das zu? Weil es was mit seiner Gnade zu tun hat. Nämlich nur so erkennen wir, wo wir gerade wirklich jeder für sich und voreinander steht. Und wo Gott noch daran arbeiten möchte. Und das ist ein Schritt, dafür Danke zu sagen. Danke zu sagen, Herr, dass du das jetzt zulässt. Danke für diese schwierige Situation. Danke für diese Begegnung, in der ich da gerade bin und in der ich mich reibe. Danke, dass das dazu dient, dass du an mir arbeitest. Wir wollen ja so gerne, dass Gott immer den anderen verändert. Aber Gott will mich verändern und dich. Und das geschieht nur, indem er uns die Begegnung miteinander schenkt. Das gehört zur Gnade dazu. Und Gnade ist nicht, dass er einfach alles wegnimmt, dann würden wir es nicht lernen, dann würden wir nicht verändert werden. Wir würden in diesem Prozess der Heiligung nicht einen Millimeter vorankommen. Und Gott sagt, oder Paulus sagt, was er erkennt, was Gott wirkt und tut, er gibt seinen ganzen Reichtum in den Leib Jesu Christi hinein, auch in die Ortsgemeinde hinein. Gibt ihr seinen ganzen Reichtum, die Fülle seiner Gaben dort, wo wir in Christus sind. Nicht an Christus vorbei und nicht neben Christus. Nicht, dass er die Gaben gibt, damit wir sie oder ich sie habe. Da könnte man wieder den Menschen ehren und sagen, schaut her, was der alles kann und welche geistliche Gaben der hat. Was für ein toller Christ. Nein, Paulus dankt Gott für die Gaben, die Gott in die Gemeinde hineingibt. und schenkt. Und sie werden reichlich, sie werden in der Fülle geschenkt da, wo wir in Christus verwurzelt sind, uns auf Christus ausrichten und von Christus her sie gebrauchen. Denn alle Gaben, auch die, mit denen wir oder der eine oder andere vielleicht Mühe hat, die aber auch benannt sind und genannt sind, sind Gaben, die von Gott geschenkt sind in den Dienst aneinander und zur Ehre Gottes. Also, wenn wir uns ausstrecken nach den Gaben Gottes, nach den unterschiedlichsten Gaben, die auch im Neuen Testament genannt sind, und da werden nur einige benannt, das ist die Gastfreundschaft, das ist die Gabe der Erkenntnis und der Weisheit, der Prophetie, der Heilung, der Zungenrede, all diese Gaben sind Dienstgaben, wie all die anderen auch, womit Gott in der Gemeinde und an den Menschen etwas tun möchte. Und durch uns an der Gemeinde in der Welt. Mich hat das, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, beeindruckt, als ich las, wie Gott zu einer Frau sprach und sagte, wenn ich dir etwas über einen Menschen zeige, dann nicht deshalb, dass du etwas über diesen Menschen weißt, sondern dass du ihm dafür dienst. Und wiederum Gott fragst, wie zu dienen ist. Dafür muss er unser Herz verändern. Dafür muss Gott an uns arbeiten, dass wir von uns selber zurücktreten. Dass wir bereit sind, unerkannt zu sein und zu bleiben, aber dafür Gott erkannt wird. Das ist auch Veränderung, Charakterbildung, Heiligung. Ist doch schön, wenn man bekannt ist dafür, dass man prophetische Worte weitergeben kann, dass man für jemand betet und geheilt wird, dass jemand ein offenes Haus hat, dass er spendabel ist. Das ist schön zu wissen. Aber alles das soll letztendlich in den Dank zu Gott führen, der diese Gabe gibt, der das schenkt, damit andere davon gesegnet werden. Es geht nicht um Selbstverwirklichung bei sich selbst, nicht um Selbstverwirklichung auch in der Gemeinde. Damit hatte Paulus zu kämpfen. Da gab es einige, die sich selber verwirklichen wollten, die sich einen Namen machen wollten, die dann noch sagten, ich bin mehr als Paulus, ich bin besser, bin geistlicher als er. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Und es geht nicht um alle möglichen Annehmlichkeiten zu erlangen. Das Ziel ist, Gott zu verherrlichen, zu zeigen, dass er der Urheber von allem ist, dass wir von ihm alles empfangen. Und es geht darum, in Christus zu sein, in ihm verwurzelt zu sein, zu leben und zu weben. Und es geht um das Ziel, den Tag des Herrn und die Ewigkeit. Denn davon spricht Paulus hier auch, das Ziel vor Augen zu haben. Das große Ziel, auf das wir zugehen. Und auf dieses Ziel bereiten wir uns vor mit unserem ganzen Leben. Jeden Tag unseres Lebens ist die Schule auf dahin, auf die Ewigkeit, auf den Tag des Herrn, um darin zu bestehen. Nicht in Werkgerechtigkeit, das funktioniert nicht. Aber dennoch auch in dem Leben den Willen des Vaters zu tun im Himmel. Und dann vorbereitet zu sein für die Ewigkeit. Was heißt das denn? Zunächst einmal heißt das doch, dass wir für den Thron bestimmt sind und mit ihm leben und in Dienst genommen werden, mit ihm regieren werden. So sagt es uns auch die Offenbarung. Daraufhin werden wir jetzt in unserer Lebenszeit vorbereitet. Diese Schule ist nicht immer einfach. Wo ist Schule schon einfach? Auch die Lebensschule ist nicht einfach. Aber sie dient dafür, wenn wir in Christus sind und von Gott her leben, sie dient dazu, dass wir dazu bereitet werden. Dass wir frei werden von eigenem Urteilen und Richten. Dass wir frei werden von eigenen Befindlichkeiten. Dass wir frei werden von eigenen Verletzungen, die uns manchmal antreiben, zu entscheiden und Menschen zu begegnen. Dass wir von all dem frei werden, um nach dem Sinn Christi mitzuherrschen, mitzuregieren. Und dann kommt dieser tolle Satz am Ende: Gott ist treu. Eigentlich ist das die Überschrift. Gott ist treu. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Er wird den klimmenden Docht nicht auslöschen. Sein Ja ist Ja unverbrüchlich. Es wird nicht in ein Nein verwandelt oder nicht in ein Vielleicht oder mal sehen. Sein Ja ist Ja. Seine Zusagen sind seine Zusagen. Seine Verheißungen sind Verheißungen. Sie sind, sie bleiben, bestehen. Unveränderlich. Unverrückbar. Selbst wenn wir sie verändern wollen, weil sie vielleicht in manchen Teilen uns nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Sein Wort gilt, dazu ist er treu und bleibt treu, aber eben auch zu jedem von uns und geht jedem von uns nach und begleitet jeden von uns und will jeden von uns durch den Tag des Herrn hin zur Ewigkeit bringen. Es ist an uns, ob wir mitgehen oder nicht mitgehen. Er ist treu, damit wir dieses Ziel erreichen. Und was er angefangen hat, auch mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, was er angefangen hat mit seinem Leib, seiner Braut, auch mit uns als Gemeinde, das will er zur Vollendung bringen. Darin ist er treu. Auch wenn wir das nicht immer sind, auch wenn wir manchmal oder immer wieder mal auch gegen Gott arbeiten und gegen sein Wort, ist er dennoch treu. Und zu seiner Treue gehört die Langmut und die Geduld und die Barmherzigkeit und seine Liebe, seine Freundlichkeit, aber eben auch, dass er uns zur Umkehr ruft, wo es notwendig ist. Gott ist treu. Darin können wir festhalten. Er ist treu in seiner Gnade. Er ist treu in seinen Zusagen. Er ist treu in seinem Wesen und Charakter. Er bleibt verlässlich. Das ist die Grundlage, auf der wir uns öffnen können für Christus, auf der wir uns öffnen können für den Heiligen Geist, auf der wir uns öffnen können für die Gaben, die in die Gemeinde hineingegeben sind, damit wir sie gebrauchen und leben zu seiner Ehre. Amen.